Es ist total ermutigend zu hören, was Gott heute tut in dieser Welt unter den schwierigsten Verhältnissen. Wunder der Verwandlung bringt, da geht man motiviert nach Hause. Ich möchte noch einmal aber daran erinnern, wie fing das Ganze an? Es fing ja anders an als mit der Weltmission, als wir uns das auch vorstellen. Also da war Erweckung an Pfingsten in Jerusalem, 3000 kamen an einem Tag zum Glauben. Wir lesen dann im 4. Kapitel, dass schon bald danach Tausende dazu kamen. Dann waren es schon 5000 Männer allein in der Gemeinde. Und dann denkt man sich Folgendes, also jetzt, nachdem die das erfahren haben, haben die Apostel gesagt, also pass auf, der Herr hat gesagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Jetzt wird Zeit, dass wir gehorsam werden. Er hat es uns geschenkt, dass Tausende sich bekehrt haben zu Jesus. Wir haben Leute mit allen Begabungen. Jetzt gründen wir erstmal ein Missionskomitee. Und dann veranstalten wir eine große Jerusalem-Missionskonferenz. Und dann teilen wir die Welt auf. Und wir sind jetzt 10.000 Leute hier. Und jetzt sagen wir mal, wie viel davon schicken wir? 250 schicken wir nach Europa und 350 schicken wir nach Afrika und 450 schicken wir nach Asien und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So ähnlich muss man, und dann sind sie zusammengekommen und haben gebetet und haben einen großen Sendungsgottesdienst veranstaltet und haben gesagt, so jetzt wollen wir, der Herr hat es befohlen, wir wollen jetzt die Menschen aussenden. Ist alles falsch. Nix. Was haben sie gemacht? Sie blieben zu Hause. So treudeutsch. Wir können nur leben, wo es Spätzle gibt. Oder Sauerkraut. Oder Schwarzbrot. Wo man unsere Sprache versteht. Da sind wir zu Hause. Sie blieben in Jerusalem. Nichts zu hören von einem Staat, bis es ganz übel kam und diese Gemeinde, die so explodierend entstanden ist, nahezu zerstört wurde. Stephanus wurde gekreuzigt, wurde gesteinigt. Dann heißt es hier, Saulus hatte gefallen an seinem Tod, Kapitel 8 in der Apostelgeschichte. Dann heißt es, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samaria, außer den Aposteln. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut waren, beklagten sich darum, dass obwohl sie nun an Jesus glaubten und er doch alles versprochen hat, dass sie jetzt glücklich werden, sie alles verloren hatten, Leib und Leben kaum gerettet hatten und jetzt suchten sie verzweifelt Trost. Wo? Weiß der Henker wo? Nein, es steht da nicht. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher, durchzogen das Land, heißt es, und evangelisierten das Wort. Wörtlich steht es da im Griechischen. Euangelizomenei. Sie evangelisierten das Wort. Ich staune immer über die Art und Weise, wie das ging. Es ist tröstlich, dass die erste Gemeinde in Jerusalem genauso träge waren wie wir christlichen Gemeinden heute. Es ist ja alles klar. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und wir sitzen zu Hause und beten, Herr, mach du mal. Irgendwie wird es schon gehen. Aber nicht mit mir. Wir sind voller Bedenken und die evangelischen Kirchen in Deutschland sind bekannt geworden dafür, dass sie Gründe, die besten Gründe der Welt gesammelt haben, warum man keine Mission betreibt. Wir wollen ja niemanden etwas aufzwingen. Eine führende Person der evangelischen Kirche hat neulich gesagt, ob man auf die Frage, ob man Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kämen, auch dennoch missionieren solle. hat sie gesagt, die hätten doch schon alles verloren. Man könnte ihnen doch jetzt nicht auch noch ihren Glauben nehmen. Na, das war jetzt keine Vorsitzende vom Atheistenbund, sondern eine evangelische Oberkirchenrätin, zuständig für Mission und Ökumene in einer der größten deutschen evangelischen Kirche. Also so ist das. Aber Gott hat Humor. Er sagt, wenn das nicht kapiert, machen wir es anders. Die Weltmission startete nicht durch Impuls aus der Gemeinde, Kraft des Heiligen Geistes und guter Erkenntnisse und intensiver Fürbitte, sondern Gott musste sie wirklich in den Hintern treten und zwingen. Und zwar schmerzhaft. Das heißt, sie erlebten Verfolgung und Vertreibung. Niemand von ihnen ist freiwillig gegangen. Sie konnten kaum das Notwendigste mitnehmen. Sie retteten so gerade mal ihr nacktes Leben und suchten jetzt irgendwo Unterkunft. Und jetzt erwartete man doch, dass sie jetzt sagen, ja, wie soll das jetzt gehen? Wie kann Gott sowas alles zulassen? Ist er denn nicht da? Haben wir nicht gebetet? Und so, und wo ist denn jetzt die Hilfe? Nein, es heißt hier, sie evangelisierten das Wort. Sie verkünden die Siegesnachricht. Gut, vorher hatten sie es nicht begriffen. Sie waren ja nicht freiwillig gegangen. Aber als ihnen die Vertreibung widerfuhr, als sie mit Gewalt vertrieben wurden aus ihren Wohnungen und kein Dach über dem Kopf mehr hatten, da begriffen sie ganz schnell, dass Jesus das jetzt nicht getan hat, um sie zu schikanieren, sondern um ihnen zu verstehen zu geben, ich brauche euch unter anderen Menschen. Ich brauche euch nicht auf dem frommen Haufen in Jerusalem. Und euer Lebensbestimmung ist das da, wo ihr hinkommt, die Siegesnachricht verkündigt, dass Jesus der Gekreuzigte, der Retter ist, der Befreier. Und sie gingen hin, wo auch immer. In Kapitel 19 lesen wir, dass sie bis in den Libanon kamen, dann nach Zypern, dann nach Antiochien. Das war damals die drittgrößte Stadt. Antioch in Syrien heute war die größte, drittgrößte Stadt des Römischen Reiches mit damals 500.000 Einwohnern. Heute hat Antioch noch 180.000. Und es war die Multikulti-Szene von dort, eine der wirkungsvollsten Gemeinden der ersten Christenheit entstand. Von dort aus gingen dann Paulus und Barnabas und die Missionsreisen starteten. Das war strategisch unvorstellbar. Es entstand nicht aus Planungen, nicht aus Absichten, nicht freiwillig, nicht aus Begeisterung, nicht aus Freude, sondern es entstand aus Zwang, der Vertreibung und der Verfolgung und der Zerstörung der Gemeinde. Ich sage noch einmal, sie gingen nicht freiwillig, aber als diese Not sie vertrieb, als sie so zwangsweise vertrieben war, begriffen sie sofort, das hat Jesus mit uns vor. Und dann geht die Weltmission los. Da geht die Weltmission los. Vorher war alles Jerusalemer Stadtmission. Nicht schlecht. Es passierte wirklich was. Aber sie kamen nicht raus aus ihrem frommen Ghetto. War viel zu schön. Warum sollten sie auch gehen? Und dann schmeißt Jesus sie raus mit Gewalt. Und deshalb sage ich heute mal, und ich bin selber erschrocken, wie aktuell die Bibel ist und wie aktuell und brennend die Geschichte Gottes ist. Migration ist in der ganzen Gottesgeschichte Mittel von Gottes Mission gewesen. Nicht erst heute. Damals war es so. Vor 120 Jahren sind meine Großeltern väterlicherseits, weil sie in Ostpreußen ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten, ins Ruhrgebiet gegangen, in den Schmutz und den Dreck von Kohle und Stahl zu Krupp und in die Zechen. Um dort zu überleben, haben in den Slums der Kruppschen Fabriken gewonnen. Und diese Leute aus Ostpreußen kamen aus dem Gebetsverein dort und aus anderen Gruppen und brachten die Erweckung und das Evangelium ins Ruhrgebiet. Und da entstand eine lebendige Gemeinde. Es brach Ende des 19. Jahrhunderts, gab es im Ruhrgebiet in Essen, meiner Heimatstadt, Aufbrüche, Erweckungsbewegungen, die jahrzehntelang gewirkt haben. vertriebene Armutsmigranten, die Masuren war viel schöner als das Ruhrgebiet. Das haben die nicht freiwillig verlassen, weil sie nichts mehr zu fressen hatten für ihre Kinder, sind die gegangen. Und haben alles verlassen, was ihnen lieb und wert war. Und haben das Kostbarste, was sie hatten, Jesus unter die beten zu können, auf den Knien ins Ruhrgebiet gebracht. Und die Gottlosen, die dort gelebt haben, in den Slums der Industriestädte, dreckig, wie es damals war, und brutal und hart, in den Dörfern, die plötzlich zu Großstädten von Hunderttausenden wurden. So war es immer. Seit Jahrzehnten sind koreanische Krankenschwestern und andere Spezialisten nach Deutschland gekommen. Und in kaum einem anderen Land ist die Leidenschaft zur Mission, für Jesus einzutreten, so groß wie in Korea. Und sie leben unter uns und sind Zeugen für Jesus geworden. Wir haben inzwischen in Deutschland in allen größeren Bereichen, hier besonders, das er selber erlebt, als ich bei ProChrist vor einigen Jahren hier in der Porsche Arena sprechen konnte. Allein in der Porsche Arena haben wir in 14 Sprachen übersetzt, zusätzlich noch in 6 Sprachen übertragen nach außen. Aber weil hier im Raum Stuttgart zig Hunderte internationale Gemeinden existieren. Das ist ein Riesensegen. Menschen, die brennen für Jesus aus Afrika, englischsprachig, französischsprachig, alle anderen möglichen Sprachen, aus Asien, aus Lateinamerika, mit einer brennenden Liebe für Jesus. Aus welchen Gründen sie auch immer gekommen sind. Ich bin so dankbar, froh, ich glaube, viele von Ihnen wissen davon ja und kennen das ja selber, über die großen, die große Zahl russlanddeutscher Gemeinden, die in Deutschland sind. Ich selber kenne das sehr gut, meine Schwiegertochter ist aus einer russlanddeutschen Gemeinde, ich kenne die Situation ganz gut und ich war jetzt verschiedentlich auch zu Vorträgen, Wochen eingeladen, russlanddeutschen Gemeinden, bewundere das. Und habe eine große Sehnsucht, wenn ich auf die russlanddeutschen Gemeinden sehe und auf die internationalen Gemeinden aller Nationalitäten, die brennen für Jesus, dann habe ich eine Sehnsucht und eine Hoffnung, dass sie alle es ihnen gelingen möge, aus dem Schutzraum ihrer kulturellen Grenzen, in denen sie leben, auszubrechen und den gottlosen Namenschristen in Deutschland und Europa und denen, die schon noch nicht mal mehr Kirchenmitglieder sind und die keine Ahnung von Jesus haben, ans Geld glauben und meinen, der Mercedes-Stern wäre das Höchste, was man im Leben zu sehen bekäme an Orientierung. Dass sie endlich diesen gottlosen Menschen mit das Feuer des Evangeliums sagen. Lass mich ein offenes Wort sagen an meine russlanddeutschen Geschwister. Dank Gott für eure Häuser, die ihr fleißigen Leute gebaut habt. Dankt Gott für eure Autos, die ihr heute fahrt. Dankt Gott für die Freiheit, die ihr habt. Eure Schwierigkeiten sind riesengroß. Ich glaube, ich kenne etwas davon. Aber vergesst nicht, warum ihr hergekommen seid. Nicht, damit ihr eure Häuser und Gärten genießt und eure Autos und euren Wohlstand und was ihr auch immer noch erworben haben mag, sondern ihr seid hierher gekommen, um in diesem Land, das Gott vergessen hat, Zeugen des lebendigen Gottes zu sein und auf den gekreuzigten Jesus hinzusagen. Migration war immer, immer ein Mittel der Weltmission Gottes. Vergesst es nicht, was die Berufung eures Lebens ist. Und lass uns nicht klagen darüber, dass unsere Welt durcheinander gewirbelt wird. Globalisierung heißt ja für viele, und bin ja im Stuttgarter Bereich, da weiß man ja davon, wer in größeren Firmen arbeitet, der weiß doch, viele von denen haben Englisch als ihre Betriebssprache, weil sie Abteilungen haben in allen möglichen Teilen der Welt und morgen kriegen sie einen Auftrag in Singapur zu arbeiten und übermorgen in Buenos Aires oder in Kapstadt oder wo auch immer. Und da fragt dann keiner, hast du nicht eine Familie und wäre es nicht schön, dass deine Kinder dich öffnen sehen? Du kannst du sagen, wenn du den Job nicht willst, kannst du ja kündigen, andere werden ihn machen und das gute Geld verdienen. Versteh, wir machen Globalisierung und Wirtschaft, um reich zu werden und Geld zu verdienen. Das scheint der gemeinsame Nenner zu werden. Aber Gott gebraucht diese turbulenten Zeiten der Verschiebung durch alle Kulturen und Nationen, weil er will, dass wir als seine Zeugen die beste und rettende Nachricht der Welt in jeden Winkel der Welt bringen. Seid bereit. Betet für eure Kinder und Enkel, die in Wirtschaft und Industrie tätig sind und die so international als Global Players unterwegs sind. Betet dafür, dass sie nicht dafür einstehen, dass man Whisky auch in arabische Länder schmuggeln kann, wo er verboten ist, sondern dass sie Zeugen Jesu sind und dass er sie gebrauchen lassen da. Und ihr, die ja aus anderen Teilen der Welt hierher gekommen seid, begreift, dass Europa der einzige Teil der Welt ist im Augenblick, wo die Gemeinde des Jesus Christus nicht wächst. Hier leben zwar die reichsten Christen und hier leben die reichsten Kirchen, aber es sind auch die leersten in der ganzen Welt. Ist der einzige Teil der Welt, in dem die Gemeinde der Christen nicht wächst, ist Westeuropa. Begreift, wo ihr lebt. Und wir haben alle Möglichkeiten. Und wir sind heute ermutigt worden, eine Schalimat reicht aus, um zu begreifen, wir dienen einem Herrn, der Menschen rettet aus der Verlorenheit, jetzt in dieser Zeit und in Ewigkeit. Lasst uns unser Leben nicht verschlafen, lasst uns nicht verfetten an Leib und Seele. Wir dienen dem, der retten kann. Und er hat immer sehr merkwürdige Methoden gehabt, um seine Weltmission vorwärts zu bringen. Sie waren nicht, sind nicht auf unserem Mist entstanden, noch nicht mal auf dem Mist unserer Begeisterung und Frömmigkeit. Manchmal geht es sehr rau und ruppig zu. Manchmal gebraucht der Herr Vertreibung und Not und Verfolgung, um die Menschen, um sein Volk in Bewegung zu setzen. Noch sind in unserem Bereich die Zeiten sehr komfortabel und bequem. Ich bete darum, dass er uns nicht Hartes zumuten muss, um uns in Bewegung zu bringen. Herr, hier bin ich, sende mich, das sei unser Gebet.